herzlich willkommen zu unserem dritten Podcast. Heute mit Dennis.
Willkommen.
Und Daniel.
Hi, hi.
Wir wollen heute über das Thema E-Sports reden. Für die Leute, die es noch nie gehört haben, E-Sports ist ungefähr das Äquivalent zum normalen Sport, was wahrscheinlich jeder kennt, nur auf digitaler Ebene in Form von Computerspielen auch in die leistungssteigernde Richtung gemessen und ausgetragen. Meine Frage ist an dich, Daniel, wie bist du überhaupt in die Szene gekommen?
Sind so zwei verschiedene Antworten, die was man geben kann. Ich war halt so ein kleiner Butschi damals und habe halt angefangen mit Call of Duty und ich wollte einfach immer besser werden. Ich wollte zeigen, dass ich es kann und dann bin ich eher so von Konsolenspieler auf PC-Spieler, weil das Potenzial auf dem PC ist halt immer noch ein bisschen höher, als wenn du auf der Konsole spielst und da bin ich dann sozusagen in die richtige Richtung gekommen, weil ich halt immer, ich wollte halt einfach immer zeigen, dass ich ein großes steigende Potenzial habe, besser zu werden als andere. Und das habe ich halt sozusagen so ausgelebt und habe mich halt stundenlang jeden Tag hingesetzt und habe halt meine Spiele gespielt.
Wirklich immer mit diesem Mittergedanken, immer besser als andere. Dieses Kompetitive gehabt, immer Vollblut gegeben, Vollgas.
Genau, immer 120%.
Du bist dann später von der Konsole, habe ich jetzt richtig verstanden, auf den Rechner umgegangen.
Richtig.
Fahren wir uns langsam an die Sache heran. Wie kam das jetzt, oder wie bist du dann auch das erste Mal in Kontakt mit E-Sports gekommen? Das ist ja alles noch relativ frisch, diese ganze Szene, wenn das so für die Öffentlichkeit kennt.
Also angefangen hat's mit meinem ersten Team. Da habe ich eigentlich Counter-Strike, Competitive, ganz normal online gespielt. Habe ein paar Leute kennengelernt und einer davon hat dann mich angefragt und hat gesagt so, yo, hast du Lust, meinem Team beizutreten? Ja klar, warum nicht? Erklär mir mal, was das so ist und so. Dann haben mir die ganzen Einzelheiten erzählt und wollte mich halt auch wirklich in sein Team haben, weil er halt gesehen hat, dass ich Potenzial habe. Und so kam es halt zum ersten Team. Es war eine komplett fremde Person, mehr oder weniger, die, was ich halt online einfach nur kennengelernt habe. Und es war nicht so jemand wie aus irgendeinem Business oder sowas. Es kann halt jede Privatperson ein Team aufstellen und Richtung E-Sport halt gehen.
Ja, Counter-Strike ist, auch für die alle, die es nicht kennen, Counter-Strike ist quasi ein taktischer Shooter, also 4 gegen 4. 4 gegen 4 oder 5 gegen 5? 5 gegen 5, perfekt. Wo es quasi darum geht, gegeneinander zu spielen und in zwei verschiedenen oder in mehreren Runden quasi ein Team legt die Bombe, das andere Team muss diese Bombe entschärfen. Es hat zwar quasi viel mit Taktik zu tun und mit Teamplay. Also es ist nicht dieser, es ist sehr taktisch und man muss sehr viel Teamfähigkeit beweisen. Würde ich mal so sagen. Oder wie siehst du das?
Ja, das ist auf jeden Fall so. Es ist ein sehr großer Unterschied zwischen Call of Duty, weil Call of Duty, da rennst du halt herum, killst du deine Leute, da hast du nicht wirklich dieses Teamplay. Hauptsache, du bringst deine Leistung und das ist so Call of Duty. Und in CSGO, also in Counter-Strike, da musst du halt wirklich komplett mit deinem Team zusammenarbeiten, weil sobald einer von deinem Team stirbt, hast du halt einen Nachteil. Da ist es dann 80% gegen 100%. Und das sollte halt in dem Spiel halt nicht passieren. Du musst halt viele Taktiken dir selbst ausdenken, viel planen. Also in Counter-Strike ist es 80% Taktik, 10% Aim und 10% Game-Knowledge. Also viel Wissen über das Spiel halt. Und es kommt halt nur auf die Taktik an.
Wenn jetzt etwas Kompetitives ansteht, beispielsweise euer Team spielt da nicht ganz normal online gegen irgendwelche Amateurspieler, die einfach dieses Spiel zur Freizeit spielen, sondern wirklich gegen ein anderes, ich sag mal, semi-professionelles Team. Wie weit geht die Vorbereitung von dem Punkt an, wo ihr wisst, ihr tritt gegeneinander an, Und was sind solche Herangehensweisen? Was sage ich zum Beispiel, guckt euch alte Matches an, wäre jetzt so meine Vermutung, und guckt, wie die agieren. Welche Karten die zum Beispiel spielen, weil es gibt ja noch, glaube ich, ein Auswahlverfahren, welche Karten man da dann im Endeffekt spielt, weil es ja mehrere Karten gibt, auf denen man sich dann gegeneinander bekämpft. Und schilder mal so ein bisschen, was genau so diese ganzen Hintergründe sind. Und vor allem, wie geht ihr dann die Sache ran und wie lebt ihr dann auch diese ganzen Taktiken aus, wenn ihr wisst, wie Gegner in gewissem Maße agieren?
Also im Vorhinein muss man sagen, es hat sehr viel mit Training zu tun. Wir haben unsere Trainingszeiten 3-mal in der Woche, das jeweils 2 Stunden. Und wenn wir halt, es kommt halt auf die Situation an. Manchmal ist es spontan und es ist gleich am nächsten Tag oder am gleichen Tag innerhalb von 2 Stunden, dass man gegen ein anderes Semi-Profi-Team spielt. Oder es ist halt sehr gut vorbereitet, wo wir 1 oder 2 Wochen Zeit haben. Wenn es so aussieht, dass wir 1 bis 2 Wochen Zeit haben, dann trainieren wir halt so gut wie es geht jeden Tag, besprechen unter den Trainingstagen, was wir angehen, was wir machen, wer was macht, und versuchen so gut wie es geht, jedes einzelne Detail festzuhalten, was passieren könnte, wie wir uns verhalten sollen, alles Mögliche, was sozusagen in diesem Bereich halt wirklich nötig ist. Und man muss auch wirklich da einen gewissen Respekt an die Sache rangehen, weil wenn du 5 gegen 5 ganz normal online spielst, dann hast du keine Kommunikation mit dem gegnerischen Team. Also so wirklich gar nicht. Du versuchst, dem aus dem Weg zu gehen und dann ist dieses toxische Verhalten und so weiter und so fort. Und das wird, also dieses toxische Verhalten wird durch deine eigene Orga, also deine eigene Organisation, wo du als Team sozusagen spielst, also wofür dein Name steht sozusagen, unterbindet das, weil du möchtest halt für deine Organisation ein gutes Auftreten haben, dass Leute Lust haben, da auch reinzugehen oder reinzuschnuppern. Und du kriegst halt sehr viel von denen auch bereitgestellt, wie einen Server zum Trainieren, jegliche Informationen, falls du von anderen Teams irgendwie was brauchst oder sowas. Und das ist halt gut als Vorbereitung auch für das gegnerische Team, falls du in den 1-2 Wochen dieses Spiel hast. Weil es kommt halt wirklich drauf an, dass du wirklich alles glatt durchgehst, damit du halt nichts vergisst, was in diesem ganzen Match sein könnte.
Und ich glaube, das beschreibt auch schon ziemlich gut. Ich habe mir meinen, das ist auch noch nicht so lange her, ich habe mit meinen Eltern zusammengesessen und wir haben uns tatsächlich so ein bisschen über E-Sport unterhalten. Und da ging es darum, meine Eltern spielen beide, ich sag's jetzt mal, normale Sportarten und die waren da auch so ein bisschen eingestellt, kann man E-Sport wirklich Sport nennen? Und das fand ich damals eine spannende Diskussion. Und wir kamen dann auch, glaube ich, irgendwann zu dem Punkt, wo man dann gesagt hat, ja, aber dann dürfte ja Dart auch kein Sport sein. Weil es ist nicht dieses typische, ich renne jetzt 1000 Meter. Ich glaube, dass E-Sports halt sich auch halt viel durch dieses Taktische, diese Organisierung und halt dieses Teamplay im Endeffekt auszeichnet. Also ich glaube, dass das halt auch ein ganz großer Faktor davon ist.
Genau, also die E-Sports-Szene, egal in welchen Spiele zu es ist eine sehr mentale Sache auf jeden Fall. Also es geht eigentlich nur um die Psyche und nicht wirklich um das normale Sportliche, wo du deinen Körper halt brauchst, sondern es hat halt wirklich zu 100% nur mit Denken zu tun. Du musst halt nicht wirklich viel machen. Aber es ist tatsächlich wirklich ein angesehener Sport.
Ja.
Ich dazu mal gesagt, als ich auf der ESL war, Cologne, das ist die Meisterschaft, gerade jetzt Counter-Strike-Segment, wo dann halt eben mehrere Teams sich ganz normal, wie man es kennt, Baum sich gegenseitig bekämpfen, halt immer diese 16-Finale, Achtelviertel und dann das Vollfinale. Und da kam man halt an so ein paar Ständen vorbei, weil die Arena halt eben auswärts noch natürlich mit ein bisschen Essen und auch noch mit ein paar Ständen beschmückt war. Und da gibt es halt eine Orga, die sich halt versucht, dafür einzusetzen, dass für dass diese Doping-Geschichten, die auch im E-Sports tatsächlich zugange sind, auch mal vom Staat finanziert werden sollten, soweit ich mich da kann. Denn aktuell zahlen halt das immer die Veranstalter selber auch noch, dass diese Doping-Agenturen kommen, dass sie halt die Sportler oder die Spieler durchchecken, ob die irgendwie in jeglicher Hinsicht gedopt haben. Das kann sich halt, das ist ehrlich gesagt nicht dopen kann, außer vielleicht mit ein paar Sachen, die dich wacher machen und vielleicht ein bisschen leistungsstärker. Mental, gerade weil du angesprochen hast, kam mir das in den Sinn, dass es halt überwiegend so eine Kopfsache ist. Und das war auch so eine Geschichte, die so angefangen, die dann so in Bezug auf E-Sports zugekommen ist.
Hm. Ja, ich glaube, es ist halt einfach, es ist, warum ich glaube, dass halt auch für viele Neues oder ich glaube, es ist halt einfach ein, es ist, also ich sehe es auch wie ein Sport, gerade wegen, weil man sehr lange fokussiert sein muss und klar, dass, wo Wettkampf ist, gibt es auch Leute, die versuchen, sich da irgendwie einen Vorteil zu erhaschen, das sage ich jetzt einfach mal so. Aber ich glaube schon, dass da in den letzten Jahren jetzt viel passiert ist. Größere Firmen unterstützen E-Sportler. Also ich glaube, dass gerade auch was das Sponsoring und die öffentliche Wahrnehmung für das Ganze, gerade auch zum Beispiel Fußball, was jetzt ja mit FIFA zum Beispiel rausgetragen wurde, jetzt auch durch die Pandemie, da ja viele virtuelle Teams auch mehr in den Vordergrund gestellt wurden, da viele Fußballvereine auch ihre eigenen Teams gründen. Ich glaube, dass da die öffentliche Awareness, sage ich jetzt einfach mal so, auch nochmal ein bisschen größer wurde für E-Sport, was ich persönlich auch gut finde.
Ja, auf jeden Fall. Also da kann man schon sagen, dass es so gut passiert ist.
Stellt sich mir jetzt die Frage noch. Ich hatte die mal privat gestellt und ich glaube, das wäre nochmal interessant, gerade weil nochmal dieses Thema aufkam mit, eigentlich kann jeder ein Team bauen und sich dann in Richtung E-Sports weiterentwickeln, hinarbeiten. Wie rekrutiert man eigentlich die Leute und vor allem, was für eine Orga steckt eigentlich dahinter? Man ist ja nicht im Endeffekt nur diese 5 Mann, die sich dann da jeden Tag oder alle paar Tage abklären, um dann später andere Teams kennenzulernen, die auch nur 5 Mann sind und sie sich dann irgendwie in einem Freundschaftsspiel oder in einem Turnier dann gegenseitig kloppen, schießen.
Genau. Also im Großen und Ganzen ist das 1 bis 5 Leute, die was sozusagen diese Orga leiten. Das ist sozusagen, das kann man so sehen wie ein großer Baum. Und dieser Baum möchte ja auch echt Äste wachsen lassen. Deswegen versucht er durch Websites oder durch private Spielen Leute kennenzulernen, die was vielleicht Lust darauf haben, in einem kompetitiven Team mitzuspielen. Und es gibt viele verschiedene Seiten, ich kenne die jetzt nicht auswendig oder sowas, wo man halt Leute auch wirklich rekrutieren kann und die, wo die auch selbst sozusagen so ein kleines Inserat sich reinschreiben, ich bin der und der, ich bin so alt, ich kann das und das, und dann kommt es auch zu einem Vorstellungsgespräch oder sowas. Also hört sich komisch an, aber wirklich, dass man sich so kennenlernt, wie dieser Mensch tickt, weil wenn du für dieses Team in dem Fall nicht ausgelegt bist, weil du anders bist als die anderen und zu diesem Team halt nicht dazu passt, dann bringt es halt nichts, diese eine Person zu diesen 4 Leuten dazu zu stecken, weil diese Chemie dann nicht mehr passt. Man muss halt 5 recht gleich verschiedene Menschen finden, damit die Chemie passt, damit kein Zoff entsteht, damit, also passiert immer, damit man recht gleich denkt und damit man auch die gleichen Ziele vor Augen
hat. Wird da in der Szene jetzt auch vermehrt auf, ich nenne es jetzt mal privates Mögen, oder komme ich mit der Person privat klar geachtet? Oder ich kann nur eine Referenz vielleicht aus dem Fußball ziehen. Ich glaube, wenn jemand zu Bayern wechselt, dann wird ja eher weniger geguckt, ist es privat ein toller Typ so. Geht es auch darum, so ein bisschen mehr um die Social Skills? Wie komme ich mit der Person vielleicht jetzt außerhalb eines Matches rein taktisch klar?
Ja, auf jeden Fall. Also ich kann da nur von meinem jetzigen Team und von meiner jetzigen Orga reden. Es ist sehr familiär. Man versteht sich unter allen recht gut. Man kann von jedem etwas haben. Wenn man irgendwie Hilfe braucht oder sowas, ist es sofort jemand da. Und da wird halt zu 99% drauf geachtet, ist es ein netter Mensch? Mhm. Kann man den einem Team zutrauen? Leistet der auch was? Ist der charakterlich gut anzusprechen, höflich, freundlich, respektvoll? Also es hat sehr viel damit zu tun.
Mhm. Gerade weil das auch so taktisch ist, steht euch also diese Harmonie intern im Team wahrscheinlich auch noch ein bisschen mehr im Vordergrund als dieses eigentliche Können von jedem Individuum nehmen.
Ja, richtig, weil wenn diese Harmonie nicht da ist, dann kann man auch nicht spielen. Also dann funktioniert das Spiel nicht, weil der eine macht dann das, der andere macht dann das und die anderen drei sind überall und machen sonst irgendwelchen Blödsinn. Es muss halt wirklich alles abgesprochen sein, was man tut und wie man zu den eigenen Team steht sozusagen, also wie man respektvoll miteinander umgeht.
Seht ihr diesbezüglich, also mal zu diesem Bayern-Beispiel zu kommen, jemanden mal im Team oder du in deinem Werdegang mal kennengelernt, den ihr dann intern aufgenommen habt, egal in welchen Teams du dich befunden hast, der aber professionell, wenn es halt um das Spiel selber ging, um das Training, dann mitgewirkt hat, so wie jeder andere auch, aber den man halt privat dann, sagen wir mal, nicht als ersten Ansprechpartner nehmen würde für andere Geschichten? Oder hattet ihr bis jetzt immer so, ich sag mal, dieses Privileg oder Glück, immer bis jetzt Leute gefunden zu haben, die eurem Team eine richtige Harmonie bei
Also ja, wir hatten sozusagen in dem Fall sehr Glück, dass wir viele Leute gefunden haben, die was sozusagen harmonieren. Haben aber noch nie jemanden so ins Team genommen wie dieses Bayern. Ja.
Was wahrscheinlich auch viele Leute interessiert, die damit gar nichts zu tun haben und ich kenne auch nur die Grundsätze davon, ist, denke ich mal, ihr habt ja jetzt keine großen TV-Auftritte. Ihr habt, oder es gibt, klar gibt es das, aber im nicht so präsent wie bei einem Fußballspiel oder bei der Olympia zum Beispiel. Wie ist denn mit dem monetären Aspekt? Also wie verdient ein E-Sportler sein Geld?
Das ist eine sehr lang ausgezogene Frage. Kommt drauf an. Je nachdem, wie du selbst eintrittst, wenn du Glück hast und in ein Team kommst, also das Team Big zum Beispiel, das ist ein sehr hoch angesehener E-Sport-Clan. Wenn die dich anfragen, da verdienst du schon deine Brötchen sehr gut und kannst davon leben. Aber wenn du privat, als Privatperson ein Team beitrittst oder ein Team gründest, dann dauert das eine sehr lange Zeit, bis du da überhaupt mal Geld siehst. Also es ist zu 90% dann eher ein Hobby und privater Zeitvertreib, kann man.
Hm. Ihr strebt aber trotzdem an, hast du mir ja gesagt, im nächsten Jahr in der, wie heißt das, dritten Liga zu spielen?
Nein, in der 99 Damage
League. In der 99 Damage League.
Genau.
Und gerade weil ihr das dann in dem Sinne so jetzt halb semi-professionell ausübt, aber halt auch definitiv dieses Ziel habt, das irgendwann mal professionell auszuführen. Gerade weil man jetzt auch, wenn man eurem Team beitritt, habe ich jetzt so verstanden, auch Server gestellt bekommt und allem drum und dran. Irgendwoher kommt ja trotzdem schon ein gewisses Budget, weil ich bezweifle, dass dann eine Privatperson, sagen wir mal der Manager oder der Gründer dieses jeweiligen E-Sports-Teams, privat sich jetzt den Arsch abarbeitet, damit er dann ein paar Leuten so eine kleine Plattform gibt, die gegebenenfalls vielleicht teilweise entweder zu nichts wird oder erst in einem immensen Zeitraum erstmal irgendwas erreichen kann, weil die Konkurrenz so groß ist. Also wie kommen da denn gewissermaßen diese rein? Oder trägt ihr vielleicht sogar selber als Spieler gerade, um diesem ganzen Team einen Push zu geben, selber auch noch was zu?
Also so wie ich mitbekommen habe, müssen die Teams keinen Beitrag leisten oder Beitrag zahlen oder sowas. Das wird alles von der Organisation gesponsert sozusagen und die haben auch ihre eigenen Sponsoren sozusagen. So. Mhm. Unser komplettes Team mit der Leitung und so weiter und so fort haben eigene Sponsoren, die was, die nötigen Hilfsmittel offen beilegen, damit diese Organisation auch die Chance bekommt, auch wirklich weit zu kommen. Und das haben wir zum Glück in dem Fall. Also, ja, da haben, ist sozusagen dann eher wie ein Hobby, wenn du da reintrittst, dann musst du halt keinen einzigen Cent zahlen.
Mhm. Und nochmal darauf zu sprechen, jetzt gerade von der Orga und von dem Teambeitritt. Bist du extra jetzt einem Team beigetreten, mit dem Hintergedanken, irgendwann mal was, damit etwas zu erreichen, oder wolltest du eigentlich nur ein paar Leute, mit denen du, ich sag mal, taktisch daddeln kannst, gerade wenn das so als Hobby gesehen wird, gerade zu Beginn? Oder hast du da irgendwann die Wünsche oder das Ziel, es entweder zumindest gewissermaßen damit vielleicht, dass finanziell etwas reinkommt, damit du es teilzeitbedingt machen kannst oder so auf dieser Basis, wie du dich wohlfühlst? Oder könntest du wirklich sogar sagen, ey, ich stecke da mein Herzblut rein und wenn es sich ergibt, gebe ich volles Pfund und was weiß ich, wechsle die Teams, steige auf, werde als Individuum vielleicht auch anerkannt oder versuche dementsprechend dann mir Namen in der Szene zu machen, weil so groß wie die Konkurrenz auch ist, bekommt man trotzdem mit, wenn sich da einer wirklich, wenn da einer heraussticht.
Natürlich, natürlich. Also wie ich dieses Team beigetreten bin, davor hatte ich jetzt irgendwie, da bin ich frisch meinem alten Team ausgetreten und hatte erstmal keine Lust und nach ein paar Monaten habe ich dann meinen Captain vom Team online in einem 5 gegen 5 einfach kennengelernt und mir wurde dann halt wegen meiner Leistung in diesem Spiel gefragt, ob ich Lust hätte, einem Team beizutreten. Dann hat man sich privat auf dem Teamspeak getroffen, hat man zusammen gequatscht, hat man sich kennengelernt, hat man 3-4 Wochen weiter einfach herumgespielt zusammen, um die Chemie sozusagen zu testen. Und erst wie ich diesem Team dann wirklich beigetreten bin, kam dann dieser Entschluss, dass ich wirklich damit wieder etwas erreichen möchte.
Also der hat dann wieder dieses kleine Flämmchen in die entfacht.
Ja, genau, genau.
Auch süß. Das ist ja nett. Ist ja auch schön. Ne? Gerade so ein Zufall, weil ich meine, bei uns beiden war das Zusammentreffen ja auch nichts mehr als ein Zufall. Um 2 Uhr morgens bekomme ich eine Nachricht, ey, lass mal daddeln. Alles klar, wir gehen rein. Und dann haben wir uns online natürlich in diesem kompetitiven Spielmodus natürlich kennengelernt. Einfach so, ganz aus dem Stegreif. Jetzt sitzen wir hier und machen einen Podcast zusammen miteinander und habt ihr den guten Janik, meinen Partner, hier vorgestellt. Das ist der Wahnsinn. Ist echt mega interessant. So, und deine Leistung war übrigens natürlich im Spiel sehr, sehr zur Kenntnis genommen. Wenn du uns da hochgezogen hast.
Danke.
Übrigens nochmal für die Erklärung, Teamspeak ist unter anderem eine Plattform wie Discord hier, damit wir uns per Audio ganz normal wie ein Telefon verständigen können. Nur halt eben als Version auf dem Rechner, damit wir auch unser Mikrofon anschließen können, damit das alles ein bisschen schöner klingt. Bisschen sexier.
wenn es jetzt um die, ich sag mal, ich weiß, ich persönlich kenne mich in Counter-Strike nicht so gut aus, aber ich glaube, ist, also der, wie die erste Bundesliga, ich nehme das gerne als Beispiel jetzt, weil das glaube ich jeder kennt, ist Global Elite der höchste Modus, oder?
Ja, der höchste Rang.
Der höchste Rang. Wie viele Leute spielen oder wie viele Teams, kann man sagen, spielen da so in der höchsten Liga? Wie viele Leute können sich quasi E-Sport-Profis nennen?
Also E-Sport-Profis kann man sich erst nennen, wenn sein eigenes Team sehr bekannt ist und in ESL-Turnieren mitspielen kann. Zum Beispiel der Big Clan, Cloud9, Navi, diese ganzen Clans, wo man aus dem Stegreif schon weiß, also wenn man auch in diesem Modus halt drin ist, das sind große Teams, die was sich auch wirklich schon Profis nennen können.
Okay.
Also ist das nicht mehr rangabhängig, denn ich weiß nur, früher, als ich mit Counter-Strike angefangen habe, hat mir gesagt, Alter, du musst mindestens 10.000 Stunden in dem Videospiel haben, dann musst du Global Elite sein für die und die gewisse Zeit und dann kannst du dich irgendwo bewerben, gewissermaßen. Mittlerweile hast du mir irgendwie zur Kenntnis gebracht, ey, du musst eigentlich gar nichts, die Leistung in einem Team zählen und wenn man da das Potenzial sieht, kann man das fördern und das ist abseits dessen, in welchem Rang du dich gerade.
Richtig, weil dieses Spiel hat nichts damit zu tun, wie du selbst die Leistung erbringst. Also es bringt sich nicht, wenn einer von 4 die kompletten 150% Leistung erbringen, die Kills holen und das Match drehen oder sowas, Sondern es harmoniert wirklich nur darum, wie alle fünf zusammenspielen, welche Taktiken besprochen wurden, was man macht bezüglich, wenn jetzt jemand auf dem auf der A-Position eine Bombe geplantet hat, also eine Bombe platziert hat, und wie wir dann als Team, als 3, 4 oder 5 Mann darauf agieren, diese wieder zu entschärfen. Oder allgemein diese Positionen zu halten, dass keiner auf diesen Platz kommt, um eine Bombe zu platzieren. Das ist halt komplett nur darauf hinbezogen, wie man sich vorbereitet.
Also es kommt auch dran, so an, nochmal für das Protokoll, ich habe ja gesagt, wir haben erwähnt, dass es halt mehrere Karten gibt, auf denen man sich gegenseitig dann niederschießt, und es gibt ja die eine Terroreinheit, Antiterroreinheit. Eine platziert die Bombe, die andere muss die entschärfen. Und es gibt immer zwei Positionen, die sich in dem Fall der Terroristen, die die Bombe platzieren müssen, entscheiden können, die sie übernehmen können, um dort dann die Bombe zu platzieren, um diese Runde für sich zu gewinnen. Man gewinnt die Runde auch, wenn man das komplette Gegnerteam aus der Weltgeschichte radiert. Aber das Hauptziel ist es, die Bombe zu platzieren und somit halt mit so wenig Verlusten wie möglich dann die Runde für sich zu gewinnen. Genau.
Richtig.
Bevor wir zu der entscheidenden Frage kommen, die wahrscheinlich ein bisschen mehr Zeit in Anspruch nehmen wird, wollte ich gerade noch etwas fragen, was mir jetzt just in dieser Sekunde, wo ich meinen Monolog halte, entfallen ist. Also muss ich ganz kurz, während ich rede, meine Zahnräder nochmal neu aufziehen. Oder Yannick rettet mich gerade irgendwie gewissermaßen mit einer anderen Frage, weil bei Gott ist das
peinlich. Ich kann dich gerne retten mit einer anderen Frage.
Danke.
Und zwar wie folgt. Dieses Team Big, ich hab schon mal von gehört, eigentlich nur, weil ich mich nach dem Gaming-Stuhl umgeschaut habe und da gab es so eine Variante davon. Aber bewerbe ich mich da zwangsläufig als ein Team oder als Individuum? Das war noch eine Frage, die sie mir gestellt hat.
Also so richtig bewerben kann man sich da überhaupt nicht.
Okay.
Man sticht einfach sozusagen, wie man vorhin schon gesagt hat, man sticht als einzelne Person raus, und wenn du halt wirklich das erreicht hast, dass du rausstichst, dann fragen dich auch die Leute an. Aber das hat eine sehr lange Zeit, und ich bin mir nicht sicher, ob man sich da wirklich bewerben kann. Kann ich auch mal probieren.
Mhm.
Vielleicht wird man dann zum Trainingsmatch eingeladen oder so kennengelernt, abgefragt, Informationen bezüglich deinem Spielverhalten, deiner Leistung, deine Stundenanzahl, wie viel du gespielt hast, deinen In-Game, also dein Spielwissen.
Mhm.
Also, ich glaube, da gibt es schon zwei Seiten.
Also sind so wahrscheinlich Talentscouts dann unterwegs, die sich die Spiele anschauen, analysieren und sagen, ey, der ist top, den nehmen, oder den fragen wir mal an, dass er mal vorbeischaut.
Ja, also das gibt's auf jeden Fall.
Das war jetzt nämlich tatsächlich meine Frage gewesen. Ist. Und zwar, natürlich kann man sich als jedes Team, auch als Privatperson, vielleicht sogar, was weiß ich, sich mit 3 Tagen mit seinen Leuten versteht und Counter-Strike dann ja in irgendeinem Turnier anmelden, was halt frei verfügbar ist. Aber gerade um entdeckt zu werden, was wäre da so der nächste Schritt gewesen? Aber jetzt es gibt ja Talentscouts, die gucken sich dann, was weiß ich, die 99-Damage-Liga an. Das ist eine Plattform, wo sich, Amateur-Counter-Strike-Spieler und bis hin zu professionellen Counter-Strike-Spielern auf dieser Plattform in einem Turnier gegenseitig beweisen, wer der Bessere ist. Teilweise um Preisgeld, teilweise um nicht. Ich weiß nicht, geht zum Beispiel jetzt in der Liga, in der du dich dann bewirbst fürs kommende Jahr, eigentlich für dein Team ein Preisgeld? Ist da irgendwas angesiedelt?
Nein, wahrscheinlich nicht. Also da habe ich mich noch nicht wirklich ganz durchgelesen. Aber es wird wahrscheinlich so darauf hinauslaufen, dass die ersten Divisions, also die ersten
Negationen sind.
Ja, genau. Dass da halt in dem Fall noch keine Preisgelder stattfinden, sondern eher in den höheren Gewinnchancen, also wo man wirklich das ganze Turnier gewonnen hat, bis zu den ersten 3 Plätzen zum Beispiel.
Und das macht ihr auch bewusst, ne? Dann im Endeffekt halt eine Damage-Liga-Plattform nehmen oder der Damage-Plattform. Es gibt ja, glaube ich, noch 2, 3 weitere, und dann arbeitet ihr mal zu mal hoch, da wo halt diese, nehme ich mal an, Wahrscheinlichkeit höher ist, um entdeckt zu werden. So komisch ist
das. Ja, richtig.
Was die Preisgelder betrifft, man muss ja auch mal fairerweise sagen, damals mal ein bisschen auf gar keinen Fall competitive, aber ich habe ein anderes Spiel gespielt, Fortnite, um es kurz zu überreißen. 100 Leute sind auf einer Map. Man muss der Letzte sein, der überlebt. Das mal ganz grob überrissen und ich habe damals auch Ausschnitte von der Weltmeisterschaft gesehen. Also, und da hat ein 17-Jähriger, wie viel waren es? 9 Millionen?
3 Millionen.
Oder 3, aber auch schon genug, 3 Millionen US-Dollar Preisgeld gekriegt. Also, ich weiß nicht, ob es im normalen Sport auch so hohe Gewinnprämien im Einzelwettkampf gibt. Das kann natürlich sein, aber ich war damals schon, also ich fand es damals faszinierend, wie viel Geld teilweise bei Turnieren, natürlich bei den Profis nur liegt. Also das finde ich schon krass.
Ich meine, es geht aber auch, ich sag mal, auch jetzt in diesem konventionellen Sport halt ganz, ganz wenige Einzel- oder 1-gegen-1 Meisterschaften oder Sportarten. Weil man hat jetzt zum Beispiel so wie Badminton oder Tennis. Ich glaube, Tennis ist noch weitaus populärer als so ein Badminton-Spiel, glaube ich, falls es das nicht. Aber nee, sonst, wenn du sowas hast wie Handball, Fußball, wo halt die Monstermargen sind, Football, das sind halt alles überwiegend Teamspiele. Ne? Deswegen, ich weiß gar nicht, wie die Gewinnmargen da liegen, weil 3 Millionen ist nicht ein Heidengeld. Für einen 16-Jährigen war das? Heilige Mutter Gottes.
Mhm. Ja.
Und, weißt du, es gibt Leute, die spielen das Spiel für Spaß und gewinnen richtig auf was und der macht das dann, wie auch immer, der da hingekommen ist. Und 3 Mio, das ist eine Ansage, ne? Ich habe nur gehört, der hat es nicht über Wege. Der musste es direkt versteuern. Das war ein bisschen doof. Die Hälfte verloren, habe ich gelesen. Kommt das gerade wieder. Aber ich meine, 1,5 Mille ist schon. Mio ist schon 1000. Was sollst du sagen?
So, also, ich habe gerade noch mal ganz kurz geschaut. Das Preisgeld bei Wimbledon, also dem größten Tennisturnier, sind 2,35 Millionen.
Das ist.
Pfund?
Pfund ist deutlich, ist noch ein bisschen stärker als Dollar. Also ich schätze auch, um die 3 Millionen müsste das sein. Pi mal Daumen. Mm. Das ist Wahnsinn. Gegen ein 1-gegen-1 in einer Sportart. Das ist brutal. Das ist echt. Aber ich muss doch gestehen, es gibt sehr viele Sportarten, die hatte ich gar nicht mal so auf der Rechnung, wie populär die sind. Mein Stiefvater zum Beispiel spielt Handball in einer Seniorenliga, ob er nicht aussieht wie ein Senior. Merkwürdigerweise. Aber so alt wie der ist. Nee, aber der ist ja auch so eine Sache. Und seine Tochter zum Beispiel, die geht ja jetzt zum Beispiel in Vereine, die halt eben auch anpeilen, irgendwann das professionell umsetzen zu können. Die spielt auch gar nicht verkehrt, sagt er. Ist auch oft in ihren Turnieren dabei. Und selbst schon bei diesen Kinderligen sind die Stadien, also die großen Hallen, die sie da halt vermieten, auch meistens voll. Das ist der Wahnsinn. Zumindest so wie ich das jetzt an eigener Erfahrung jetzt mitkriege. So viel. Die Sportarten auf alle irgendwie zugeschnitten sind und es gibt immer eine Nische, die sich dafür interessiert. Aber ich würde jetzt mir kein Badminton spielen. Jetzt nicht verkehrt sind. Ich spiele gerne Badminton. Habe ich gerne früher gemacht. Aber nö. Tennis schon eher. Tennis ist ein bisschen härter. Also nicht falsch verstehen. Nee. Aber um jetzt aus unserer witzigen Position hier mal wieder zu einer ernsten Thematik zu kommen, beziehungsweise zu einer zukunftsorientierten, denn das hatten wir jetzt gerade eben gegen Ende angebrochen. Und zwar, mein lieber Daniel, endgültige Frage lautet, wie siehst du, weil ich weiß, du bist relativ spontan da auch in die Szene gerutscht, noch mit Call of Duty bis hin zu CSGO, aber ich schätze, du kennst dich halt schon mit der Materie von früher aus, gerade wo es geboomt hat, noch so vor 4, 5 Jahren, nehme ich mal an. Jetzt meine Frage. Die früheren Spieler, die jetzt auch in der ESL, also in diesem großen Weltturnier mitgemacht haben, wo übrigens das Preisgeld 1 Million war damals, zumindest zu dem Zeitpunkt 2016, wo ich dabei war, als Zuschauer, nicht als Spieler, leider Gottes, sind das Spieler gewesen, die in der Öffentlichkeit standen und schon zu den Counter-Strike 1.6 oder Counter-Strike Source-Zeiten, das sind die allerersten Spiele von dieser Spielereihe, damals schon professionell ausgelebt haben und jetzt halt so in die Öffentlichkeit getreten sind. Findest du, oder wie ist deine Meinung dazu, dass junge und zielstrebige aufsteigende Teams, wie zum Beispiel deines jetzt, von der Aufstiegsmöglichkeit her, ob die heutzutage viel, viel größer ist als vor der Zeit, wo jetzt die ganzen älteren Spieler oder die damaligen Spieler jetzt geboomt sind mit dem neuen Spiel? Oder findest du, es ist halt deutlich schwieriger. Genau, oder es ist jetzt deutlich schwieriger für kleine Teams, jetzt diesen Fuß zu fassen in dieser E-Sports-Szene.
Also da kann ich jetzt ein weites Fass aufmachen.
Bitte.
Damals, 2015, 2016, wenn man einen PC hatte und der auch leistungsstark war, um ein Spiel zu spielen wie Counter-Strike, und das auch noch streamen konnte, hatte man schon ein recht großes Ticket für guten kompetitiven, für ein gutes kompetitives Team. Und wenn du auch noch gut warst, dann war das Ticket größer. Ich meine, wenn man sozusagen, wenn man jetzt zum Beispiel sieht, Shroud ist einer der größten Counter-Strike-Spieler, die was es gab. Das ist damals, wie er noch nicht in gewissen Teams war, ein Counter-Strike-Streamer, der was sehr hoch ambitioniert war, dieses Spiel zu spielen. Und der wurde dann auch angefragt und hat dann auch in einem Team gespielt. In Cloud9 war das? Ja, Cloud9. Und der hat sozusagen durch seine Früherkenntnis und durch sein frühes Hobby ein sehr einfaches Ticket gehabt. Und er ist halt von der Intelligenz her, ist das einer der schlauesten Menschen, die ich kenne, weil er in gewissen Situationen immer mehr Bescheid weiß als andere. Und das ist halt bemerkenswert, wenn man da so ein bisschen hinsieht. Und wenn man jetzt 2021 sieht und man ein bisschen in der Szene ist, du siehst an jeder Ecke ein Amateur, semi-professionelles E-Sport-Team, das was erreichen möchte. Und natürlich, weil es so viele davon gibt, ist es natürlich heutzutage ein bisschen schwerer, beziehungsweise sehr schwer, da irgendwie reinzukommen, weil gewisse Teams haben mehr Potenzial als das andere Team. Deswegen steigt das potenziellere Team natürlich weiter auf und das nicht so potenzielle Team weiter runter. Und so kommt dann die Reihenfolge und die Rangfolge. Trotzdem ist es ein hart erbitterlicher Kampf, da die Leiter hochzusteigen. Auf jeden Fall.
Ja, ich glaube, also wie gesagt, ich glaube, das hast du, glaube ich, auch gesagt, dass die Konkurrenz einfach mehr geworden ist, dadurch, dass jetzt heutzutage jeder 14-Jährige sich zu Weihnachten PC wünscht und dann, oder wie gesagt, ich habe auch schon Streams geguckt, da ging es zwar um Fortnite, ist ein anderes Prinzip, aber ist im Endeffekt auch ein mehr oder weniger Competitive Game, also wo es darauf ankommt, wo man der Beste sein will. Da waren Leute in Streams mit dabei, die waren 11 Jahre. Und die haben schon dreimal besser gespielt als ich. Just saying. Also, das ist, ich glaube, das ist einfach das Alter. Und je früher man anfängt und je mehr, glaube ich, ein Computer jetzt heutzutage auch zugänglich ist, je normaler es wird, desto früher fangen die Leute auch schon an. Und dann ist, glaube ich, auch dieses Muscle Memory, also zu wissen, also ungefähr zu wissen, welche Knöpfe man drücken muss. Irgendwann hat das Gehirn das so verinnerlicht. Ich glaube, das wie mit Sprachen ist, könnte ich mir vorstellen, je jünger man damit anfängt, desto einfacher zieht man das dann durch, als wenn man erst jetzt mit einem älteren Alter anfängt.
Mhm. Ja, das kann man so sehen. In Fortnite zum Beispiel ist ein 13-Jähriger schon Profi-Fortnite-Spieler und verdient im Monat seine 35.000 bis 40.000 Euro. Oder Dollar, je nachdem. Ich weiß gar nicht, ob das Deutscher ist oder ein Ami. Auf jeden Fall, der verdient ja schon fünfstellig. Also und ist gerade erst mal 13.
Ja, ich meine, mir kam auch schon wieder dieses Schema so ein bisschen wieder in den Sinn. Oder es wird mir immer kenntlich gezeigt, wenn man sagt, auch früher zu solchen Schauspielern, die sind früher als Kinder haben die dann Schauspielschulen besucht, was weiß ich, mit 9 oder so ein Krams. Oder Balletttänzer oder sonstige Leute oder die Musik machen, weißt du, schon von Kindesalter an. Und das war ja damals in den Videospielen ja gar nicht zu denken, dass da plötzlich so ein 4-jähriger fucking Turok spielt, weißt du, und dann Dinos niederschlachtet mit so mit Patschen und mit Gatlingern. So, und heutzutage sehen wir ja selber, es ist ein Shooter, es ist halt ein gewaltverherrlichendes Spiel, was ich jetzt persönlich nicht so vergesse. Aufgrund der Aufmachung, dass überall Gewalt bei Tom and Jerry zum Beispiel, wie oft habe ich gesehen, dass er hart auf die Schnauze gekriegt hat, so nach dem Motto. Aber ich glaube, langsam kommen so diese ganzen Schemata wieder auf, die auf diese Professionalität hinweisen. Die Leute fangen immer früher damit an, versuchen das immer kompetitiver zu machen, versuchen immer ehrgeiziger zu sein, immer der Bessere zu sein. Und das ist etwas, das mir definitiv brutal ins Auge gestochen ist und jetzt auch gerade auch mit den Antworten hier und mit unserer Erkenntnis jetzt während des Gesprächs, glaube ich, wieder hervorgekommen ist und in den Sinn gekommen ist.
Und alle Erwachsenen, die denken, mein Kind spielt ein gewaltverherrlichendes Spiel, mag zum einen Teil stimmen, aber spiel mal mit eurem Kind Uno. Ich glaube, das wird noch saurer. Also Uno, ich wurde noch nie so sauer wie bei Uno.
Spätestens dann, wenn das Kind 50 Mill im Monat macht, dann sagt ihr, mach.
Ja. Ja. Das Konstrukt von diesen, wenn du dieses Spiel spielst, dann wirst du gewalttätig in der Öffentlichkeit oder Gott behüte, bringst Menschen um oder sonst irgendwas. Hm. Das hat wirklich allein mit der Psyche zu tun und wie ein Mensch wirklich aufwächst. Wenn du, also wenn man so wie ich jetzt aufgewachsen ist mit einer respektvollen Familie, die was dich sozusagen darauf hinweist, es ist nur ein Spiel, das ist nicht die Realität und du sozusagen keinen psychischen Knacks hast, wie Trauma oder psychische Krankheiten oder sowas, dann solltest du am besten dieses Spiel nicht zu früh anfangen, weil es kann halt immer noch, also diese Spiele können natürlich immer noch einen Klick im Kopf beeinflussen, dass du halt das auch als Realität siehst. Und da sollte man doch schon ein bisschen aufpassen, wann man anfängt, warum man anfängt. Man sollte seine Kinder bei diesen Spielen immer beobachten. So hat es bei mir angefangen. Ich habe mit 9 Jahren habe ich Call of Duty World at War gespielt.
Oh.
Ja, ich habe angefangen mit 9 Jahren. Und ich habe immer nur mit Aufsicht gespielt, also meine Mom oder mein Dad. Und sobald ich irgendwie
das ein
schlechtes Verhalten...
Das Kampfmesser gezückt hast, auf deine Eltern gerichtet hast, sagen die, okay, jetzt reicht's, Kind.
Nein, ein schlechtes Verhalten aufgewiesen habe an den Tag, wie ich wurde aggressiv oder irgendein schlechtes Verhalten, was man einfach nicht sehen sollte bei einem Kind wegen diesem Spiel, dann sollte man dem Kind von diesem Spiel eine Pause bereiten. Und dadurch es halt in der Zeit nicht der Fall war und ich habe mich eher da reingesteigert, oh, ich möchte besser werden und habe nicht alle als was weiß ich was beschimpft und habe gesagt, ich bringe den und den um, sondern meine Eltern haben zu dem Zeitpunkt wirklich nur gesehen, dass das für mich wirklich nur ein Spiel ist und dass ich dieses Spiel feiere und ich dieses Spiel einfach nur besser spielen möchte. Ich möchte mich da richtig reinhängen.
Ja, nee, also das kann ich verstehen. Ich glaube, das wird damals, also es wird auch viel durch die Presse viel schlecht dargestellt. Es ist genauso, ich habe mal einen sehr, sehr spannenden Artikel gelesen. Da ging es zum Beispiel darum, dass Leute, die ADHS haben, also sehr, sehr nervös sind, können sich zum Beispiel durch, entweder ob es jetzt competitive Spiel sind oder ob sie Schießclub, nennt man das, beitreten. Da geht es gar nicht darum, irgendwas Gewaltverherrlichendes zu machen, sondern das ist einfach nur das Spielprinzip und durch die Konzentration oder auf Zielscheiben zu schießen, glaube ich, können da viele Leute auch, da ist halt auch so viel Präzision und Taktik in dem Spiel erfordert, glaube ich, auch viele Leute abschalten, aber auch ein bisschen, ich weiß nicht, fokussieren lernen, würde ich mal sagen.
Also, da kann ich auf jeden Fall sagen, wir haben in unserem Team einen, der hat ADHS. Und der ist viel ruhiger während dem Counter-Strike-Spielen als außerhalb. Also, der hängt sich da auch rein, versucht sich zu konzentrieren. Und da merkt man während dem Spiel gar nicht, dass der halt ADHS hat. Oder irgendeine...
Also, der Fokus.
Genau.
Das entspannt ihn eher als irgendwie, zum Beispiel ich kriege Herzrasen, wenn ich plötzlich irgendwie, verdammt, ich bin der Letzte. So, und muss mich konzentrieren. Nee, aber in dem Sinne, das Problem ist, wo wir uns, glaube ich, alle einig sein können, ist, dass gerade diese ganze Geschichte mit dieser Gewaltverherrlichung, es kann halt unter 1% liegen oder sind die 1%er, die dann halt eben wirklich irgendetwas Schlimmes in die Gänge leiten oder etwas Schlimmes umsetzen. Problem ist leider nur, dass diese ganzen negativen Geschichten halt, die nach außen getragen werden, halt immer so ein riesiges, keine Ahnung, umso kontroverser es ist, umso größer die Reichweite, die es dann erzielt. Und umso mehr Leute es mitbekommen, umso schlimmer die Tat ist, umso schlimmer wird dann immer auf diese Nische ein böser Blick geworfen. Und ich glaube, wir könnten uns einig sein, dass wir uns nicht davon abhalten lassen sollten, unseren Kram weiterzumachen. Gerade wenn man alles ist. Und einfach mal überdenken, dass Einprozentler, nur weil die ein schlechtes Licht auf uns werfen, nicht alle in die gleiche Schublade. Vor allem, wenn es irgendwas mit Gewalt hat, jemand irgendwie Gewalt oder so, oder dieses gewaltverherrlichend Sein gegenüber anderen vorzuwerfen, nur weil man sich in irgendeiner Szene rumtreibt, heilige Mutter Gottes. Das ist so, als würde ich dir sagen, oh, du hast heute deine Frau komisch angeguckt, ich glaube, du schlägst sie zu Hause. Weißt du? So als würdest du irgendwas.
Das sind für Beispiele.
Ja, irgendwas extrem fehldeuten. Stell dir mal vor, ey, guck mal, du spielst Fortnite. Ich wette, du gehst auch immer in so einen Royal Rumble auf dem Spielplatz und schlägst dich mit deinen Kindern, bis du der Letzte bist, der steht.
Ja, mit einer Spitze.
Ey, das ist. Ja. Nee, was ich einfach sagen würde, ist, das sind halt einfach immer die Extremen, die dann halt sehr, sehr krass zum Vorschein kommen. Obwohl sie sich in so einer ganzen Nische oder Gemeinschaft rumtreiben, die eigentlich mit voll vernünftigen Leuten zu tun hat, auch wenn manchmal halt einfach die Hobbys oder diese Nische nicht deinen Interessen entspricht.
Aber finde ich übrigens ein sehr, sehr guter Umgang, tatsächlich, wie deine Eltern dir das näher gebracht haben, das Spielen, also dieses Beobachten. Habe ich so noch nicht mitbekommen in meinem Freundeskreis, aber finde ich persönlich ein sehr, sehr gutes Rangehen an die Sache.
Ja, auf jeden Fall. Also hätte mich damals mein Dad nicht mit 9 Jahren so, also hätte er sich damals die PlayStation nicht gekauft, dann wäre ich wahrscheinlich später irgendwann zum Gaming gekommen. Aber natürlich ich sehr früh dazu gekommen bin, mit sehr jungen Jahren, habe ich auf jeden Fall sehr viel Erfahrung und sehr viele Lebensjahre in Videospielen sozusagen. Also ich bin jetzt 21,
Stimmt, du warst Jahre jünger als ich, Alter.
Ja, ich habe 12 Jahre Spielerfahrung sozusagen.
Das ist der Wahnsinn.
Das ist eine Menge.
Ich weiß nur noch, vielleicht zum Abschluss. Meine Mutter war da ganz, ganz strikt. Ich glaube, ich durfte auch kein Spiel ab 12 spielen, auch als ich 11 war und solche Geschichten. Und ich habe es einmal nur geschafft, einer der brutalsten Spiele, glaube ich, weil sie das nicht wusste, zu überreden, mir bei der Videothek damals noch auszuleihen. Und das war Dead Rising, falls es Leuten was sagt. Auf jeden Fall Schlacht des Zombies und es ist sehr, sehr, sehr gewalttätig. Und da war ich 15 oder 16, muss ich dazu gestehen. Aber ich fand das Spiel so dermaßen langweilig zu dem Zeitpunkt. Mutti hat mich sogar zwischendurch angerufen und fragte, Dennis, wie ist das Spiel? Ist alles gut? Schon so mit dieser besorgten Stimme. Und ich habe gesagt, ich spiele es nicht mehr, es ist langweilig. So, und dann haben wir es am nächsten Tag auch weggebracht. Und ich glaube, ab dem Moment habe ich sie so richtig gelockert, weil sie halt auch so voreingenommen war und dachte, ach du Kacke, wenn ich jetzt meinem Sohn ein Spiel ab 18 gebe oder zum Spielen schenke oder was auch immer, der dreht durch! GTA-Style, weißt du? Plötzlich gehe ich raus und raub Autos aus. Nee,
ja, ja.
So extrem war es jetzt nicht, aber sie war halt schon sehr besorgt, dass das vielleicht irgendwas mit mir anrichtet. Aber anscheinend bin ich ganz gut dabei weggekommen. Ich bin andererseits auch froh, dass sie da so streng bei mir war. Außerdem bin ich dann zu Spyro gekommen, mein Lieblings-Lila-Drachen. Das Spiel oder die Spielereihe, klasse, habe ich immer noch auf PlayStation 1, meine Lieblingskonsole, in Originalvertonung Deutsch. Oh, sexy. Aber, genau, vielen lieben Dank fürs Dabeisein, Daniel. Wirklich, es war eine Bereicherung für uns alle, glaube ich. Möchtest du noch irgendetwas? Es kommt noch irgendwann Part 20 mit dir. Wir kommen noch ein paar Mal auf dich zurück, je nachdem, wie es noch mit dir aussieht. Spätestens nächstes Jahr kannst du uns dann irgendwie berichten von deinem Team, wie es in der Liga gespielt hat. Möchtest du auf jeden Fall noch irgendwelche kleinen Dankesagungen, Werbungen oder was auch immer hier nach draußen tragen für die Außenwelt?
Also ich kann nur sagen, nochmal wirklich vielen Dank an euch beide für die Einladung. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht und es war auch irgendwie ein bisschen aufregend, weil es sozusagen meine erste Einladung zum Podcast oder zu einer Fragerunde bezüglich einem Hobby von mir.
Den anderen.
Ja.
Genau. Ne? Was man nicht aufzwingt.
Ja, richtig. Ne? Wenn Oma fragt, was machst du so? Ja, ich zocke. Ja, oh, ist das schön so. Lass mich mal 3 Meter lang ziehen hier.
Ja. Bezüglich Social Media, also ich bin sehr häufig auf Twitch, streame Counter-Strike mit meinem Team und auch ohne meinem Team.
Wie heißt du
auch
denn?
Mit Dennis. Da heiße ich Butterbroti, also mal Butterbrot mit 3 O und einem I. Am Schluss.
Also wenn ihr Skill sehen wollt, schaut da auf jeden Fall vorbei.
Ja, das ist deutlich besser als ich. Damals war ich vielleicht besser, aber jetzt ist er besser als ich.
Ab und an sieht man auch Dennis in meinem Stream.
Ja, das kann sein. Das ist sehr, sehr verschont mich.
Dann seht ihr mal den Kontrast. Nee, sehr gut.
Ich muss sagen, wir harmonieren, ja? Manchmal.
Ja, wir harmonieren super.
Nur wenn wir das Scharfschützengewehr in der Hand haben. Also das Rohr. Ich muss aufhören mit den kindischen Sätzen. Wir sind ja eine seriöse Plattform.
Verstehe ich nicht.
Gut, in dem Sinne.
Nee, super.
Gut, Yannick, möchtest du die Abmod machen?
Dann mache ich die Abmod. Dann, wie gesagt, danke an alle fürs Zuhören dieses Podcasts. Wir hören uns dann nächsten Monat wieder. Bis dahin, bleibt gesund, bleibt sicher und danke fürs Zuhören. Ciao, ciao.